vielleicht erstmal zur Komfortzone. Ich finde, es ist beides wichtig. Stabilität und Ausruhen ist mal wichtig und Veränderung und die Komfortzone verlassen. Beides ist wichtig. Ja. Hat man nur immer außerhalb der Komfortzone, glaube ich, ist die Energie irgendwann alle.
Ja,
ruht man nur, sich nur aus, kommt man nicht weiter. Ich glaube, beides braucht es in der Balance. Ja. Und als Stadtwerk Münster würde ich jetzt mal sagen, seit 2 Jahren passiert da richtig viel. Neue Geschäftsführung, neue Strategie, kultureller Wandel, viele jüngere Leute, dass viele bestimmt schon außerhalb der Komfortzone sind. Viele sicherlich sich jetzt sehr viel wohler fühlen und innerhalb der Komfortzone und manche quasi weitermachen wie bisher. Also ja. Ich glaube, es gibt sowohl als auch.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast, beziehungsweise wie auch bei der letzten Folge im November 2021 zu Gast, in meinem Live-Podcast, den ich dankenswerterweise im Rahmen des Smart Optimo Forums Netz und Vertrieb aufnehmen durfte. Liebe Grüße deswegen hier nochmal an Julia und Ingo. Also zu Gast im November 2021 war auch Sebastian Jutzig, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Münster. Nach 11 Jahren EWE-Konzern kam er vor etwa 2,5 Jahren als neuer Geschäftsführer nach Münster und fand ein Unternehmen vor, das zwar viel individuelles Potenzial hatte, unfassbar viel, wie er meinte, aber es gab keine klare Vision und auch keine klar gelebte Strategie. Wir sprechen gemeinsam über persönliche und gesellschaftliche Komfortzonen, die Lust und Last, sie verlassen zu müssen. Und Sebastian bringt mir auch sein Mensch- und Führungsbild näher, mit dem er versucht, kulturelle Fußstapfen in Münster zu hinterlassen. Weitere Themen sind die ambitionierte Klimastrategie in Münster, immerhin klimaneutral bis 2030. Wir sprechen darüber, wie die Stadtwerke die Stadt auf diesem 500-Millionen-Euro-Weg unterstützen will. Wir sprechen über die Herausforderungen, die auf diesem Weg liegen, die es in sich haben. Und wir sprechen darüber, wie Sebastian sein 1200-Mann- und Frau-Team davon überzeugen will, mit ihm aufzubrechen in dieses klimaneutrale Münster. Hängen geblieben ist bei mir auf jeden Fall seine lebensbejahende Art, die große Lust macht, mit ihm aus dem Basislager aufzubrechen zum Gipfel und auch auszuhalten, wenn die Luft mal dünner wird. Das merkt man sofort im Gespräch, wie ich finde. Hängen geblieben ist mir auch seine Abneigung zu polarisieren. Er möchte gerne sowohl als auch und nicht entweder oder. Er möchte alle mitnehmen, die wir Werke schaffen, was ich gut verstehen kann, wo ich aber nicht weiß, ob es immer durchzuhalten ist in Entscheidungssituationen, die letztlich ja doch bedeuten, dass man für oder gegen eine andere Position dann Stellung bezieht. Aber hört und seht selbst. Viel Spaß jetzt mit Sebastian und auf geht's.
Cool. Auch super, dass wir hier auf so einem Sofa sitzen, mitten in der Komfortzone. Gemütlicher geht's eigentlich gar nicht. Sebastian, schön, dass ich dich vor dem Rohr habe hier. Auch sozusagen in deiner, ist ja sozusagen deine Hut hier, ja.
Und, also Münster, nicht das Factory Hotel, ne?
Ja, genau. Aber insofern, ich hatte schon lange irgendwie, ich hatte eine Empfehlung ja auch bekommen, das ist ein guter Typ und jetzt bin ich froh, dass du hier vor mir sitzt und auch eine Dreiviertelstunde Zeit mit mir verbringst. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und ich fange die Podcasts immer so klassisch an, frag einfach so, was hast du eigentlich heute gemacht? Was war so dein Tag, bevor du hier hergekommen bist?
Also jeden Morgen dusche ich, sonst kann ich nicht aufstehen oder sonst werde ich nicht fit. Und dann habe ich Telcos gehabt oder Videokonferenzen, Teams im Moment.
Ja.
Wir sind ja wieder in der 4. Corona-Welle und wir sind wieder komplett auf digitale Formate gestoßen, so wie hier auch. Und ich habe heute, glaube ich, 4 Stunden Teams-Sitzung gehabt.
Ja.
War dann froh, bin ich mit dem Fahrrad hergefahren.
Machst du das von zu Hause dann aus?
Ja, oder? Von zu Hause.
Mhm. Ja, okay.
Dann bin ich mit dem Fahrrad im strömenden Münsteraner Regen hierher gefahren, hatte ganz kalte, nasse Beine, bin getrocknet. Und jetzt sitze ich bei dir trocken wieder auf dem Sofa.
Und ich bohre da noch mal ein bisschen rein. Gibt es irgendwie sowas, was ein größeres Projekt, ein dickeres Brett, was du gerade sozusagen am Bohren bist bei den Stadtwerken Münster?
Also auf eins kann ich es nicht beschränken. Es gibt gerade zwei, drei große Themen, die mich beschäftigen. Das ist das eine, Corona-Krise. Also wir haben die 3G-Regelung bekommen. Das heißt, wir müssen gucken, was heißt das für die Firma? Wie kriegen wir Nachweise, wer geimpft, wer genesen ist? Was machen wir mit dem Bus? Wie kontrollieren wir im Bus, welche Passanten geimpft, genesen sind? Das ist das erste Thema. Mhm. Das zweite ist die Gaspreiskrise, die gerade mich massiv beschäftigt. Die Gaspreise sind gerade auf das 4-5-fache angestiegen. Was heißt das für uns? Was heißt das für Tarife? Und das dritte ist im Endeffekt das ganze Thema Transformation. Also wir sind dabei, unsere Strategie umzusetzen und wir sind massiv dabei gerade. Aber wir haben die Herausforderung, dass wir so ein Mehrgenerationenhaus sind. Wir haben jüngere Leute, wir haben ältere Leute und wir möchten niemanden auf dem Weg verlieren. Das ist das dritte Thema, das ist Kultur, könnte man sagen. Mhm. Das sind die drei großen Themen, die mich gerade beschäftigen. Und
wo du jeden Tag versuchst, so ein bisschen...
Man kann jetzt nicht sagen, es sind Projekte, aber es sind einfach große Themen, ne? die irgendwie immer dabei sind. Ja.
Okay. Jetzt vielleicht auch, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben, noch mal besser zu verstehen, wo kommst du eigentlich hier? Also sozusagen, wo bist du groß geworden? Was muss man verstehen in der Geschichte bislang, um dich besser verstehen zu können?
Also ich glaube, um mich besser verstehen zu können, muss man wissen, dass ich eigentlich vom Dorf komme.
Du kommst vom Dorf.
Ich bin geboren in Walsrode, was irgendwie zwischen Bremen, Hannover und Hamburg ist. Ja. Eine klassische Kleinstadt, 20.000 Einwohner, dörfliche Strukturen. Und so bin ich groß geworden mit klassisch Schützenfest. Ja. Jeder kennt jeden. Keine große Einkaufsmeile, kein Schickimicki, kein Luxus. So bin ich groß geworden.
Geschwister irgendwie? Oder
ja, eine größere Schwester, unter der ich immer dann gelitten habe. Ja. Und ich glaube, das ist, um mich zu verstehen, ich bin sehr, sehr bodenständig groß geworden und bin dann nach Oldenburg zum Studium gezogen und habe dann so ein bisschen größere Stadt kennengelernt, sag mal Einkaufsmeilen und was zu einer Großstadt dazugehört oder einer größeren Stadt, aber im Herzen bin ich immer Dorfkind, Dorfkind würde ich sagen und ich glaube, das ist wichtig, um mich zu verstehen. Und ich habe auch im Laufe meiner Karriere mich nie verändert. Ich bin immer der geblieben, der ich war, trotz anderer Rollen. Und das heißt, die Rolle des Geschäftsführers und Sebastian Jozik als Privatperson sind sehr, sehr nah beieinander, was es einfacher macht für den Job.
Aber du bist irgendwie so ein lustiger Typ. Warst du auch früher immer schon so ein Clowniger?
Also Clowniger bin ich nicht. Wenn du den Eindruck hast, ich bin lustig im Sinne von Clown, dann glaube ich, dann trügt das. Ich bin lustig im Sinne von fröhlich, von positiv, von ich sehe in fast allem was Gutes. Ich bin kein Pausenclown, also ich kann ganz schlecht Witze erzählen. Ja. Das möchtest du hier auch nicht erleben, aber ich habe positive Energie und ich liebe das Leben und das möchte ich einfach ausstrahlen.
Man merkt bei dir so eine Aufmerksamkeit, du saugst irgendwie alles auf.
Ja. Und so ein bisschen, aber ich bin kein Pausenclown, das war ich auch noch nie. Ich war noch nie Klassensprecher oder so, nee.
Okay, und was hast du dann studiert eigentlich?
Ich habe ein relativ schlechtes Abitur gemacht.
Ja, Dito.
Und da habe dann so gedacht, okay, was mache ich eigentlich so? Was studierst du? Und wenn man nicht weiß, was man studieren möchte, BWL? Kommt man auf BWL klassischerweise. Ja. Dann kommt das Aber. Dann habe ich aber so die ersten Wochen Studium gehabt und ich habe das Studienfach geliebt. Also ich habe BWL geliebt, ich habe Marketing geliebt, viel Mathematik war dabei. Ja. Ich habe Volkswirtschaft geliebt und habe das erste Mal im Leben gedacht, wow, ich weiß, was ich mal machen möchte.
Okay.
Und ich habe zufällig genau das Richtige studiert und habe dann auch ein sehr, sehr gutes Diplom gemacht. Und dann ist so mein Weg, hat sich so gefunden, einfach weil ich Glück hatte, das Richtige zu studieren, was wirklich meine Herzensleidenschaft ist.
Also was war das dann da? Marketing?
Ja, also Marketing, Unternehmensführung, Strategie, Arbeitsrecht, also das Klassische. Ja. Ich habe immer sehr, sehr gerne Volkswirtschaftslehre gemacht, weil es ein bisschen analytisch
mit den Kurven da so rum und dann hier Preis und Nachfrage trifft sich und so. Mhm.
Und dann bin ich irgendwann in den Job gegangen und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, insbesondere das Thema Führung, weil ich einfach ein originäres Interesse an Menschen habe. Und ich glaube, dass entweder man hat das oder man hat das nicht
Aber du hast ja nicht gleich geführt sozusagen, oder? Wo war dann dein Start?
Nein, aber so nach 3-4 Jahren hatte ich dann schon so Projektführung.
Ja. Und dann bei welchem Unternehmen dann?
Bei der EWE in Oldenburg ist das. Da war ich lange, 13 Jahre.
Ja.
Und da habe ich viel gelernt, viel ausprobieren dürfen. Und
wie bist du da gestartet und wie bist du da rausgegangen?
Als Trainee und Diplomant bin ich gestartet und als Geschäftsführer bin ich rausgegangen. Aber im Positiven, also ich habe mich ja nach Münster beworben und bin da im Guten ausgestiegen, weil ich dann nach Münster gewechselt bin.
Kannst du noch mehr 2-3 Sachen erzählen, was du bei der EWE da gemacht hast als Geschäftsführer?
Ich war zum Schluss 6 Jahre Geschäftsführer für das Telekommunikation- und Energievertriebsgeschäft.
Okay.
Ja.
Mhm. Ja. Gut, und dann hast du irgendwann gesagt, hey, jetzt ist die Zeit vorbei oder was hat dich so motiviert, jetzt mal wieder aufs Dorf sozusagen, ins nächste Dorf?
Münster ist ein Dorf. Naja, also es passt eigentlich ganz gut zum Thema. nach 13 Jahren Stabilität, nämlich in einer Stadt und in einer Firma, auch wenn ich immer was Neues in der Firma gemacht habe, war irgendwann der Durst nach Veränderung da, weil ich gemerkt habe, ich entwickle mich nicht mehr weiter, weil das Umfeld stabil ist und ich nicht mehr weiterkomme, sei es von der Persönlichkeitsreife als auch von der Themenbreite. Und dann kam zufällig Schicksal und das Angebot Münster reingeflattert. Und ich glaube ja auch an Schicksal.
Und nimmst es dann an.
Und dann habe ich es angenommen, das Schicksal, und habe die Veränderung aktiv gesucht und habe es bis heute nicht eine Sekunde bereut.
Ja. Cool. Bei der EWE war da früher immer so ein auf der Brinke oder so. Das war doch immer noch diese graue Eminenz, die das Unternehmen richtig geprägt hat. Und danach war es auch so ein bisschen turbulent bei der EWE, ne?
Ja, genau.
Da, und das hast du auch noch alles miterlebt sozusagen.
Ja, ich war rechte Hand von diesem Dr. Brinker. Also ich war persönlicher Referent 2,5 Jahre von diesem Dr. Brinker und eine graue Eminenz, der meines Erachtens in der Energiebranche extrem viel Know-how und Weitsicht schon gehabt hat, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Sowohl Positives, was ich mir abgucken konnte, als auch ein Führungsstil, wo ich es jetzt anders machen würde. Aber es ist auch eine andere Zeit. Insofern, ich bin ihm sehr, sehr dankbar und habe viel, viel gelernt von ihm. Ja.
Ich erinnere noch, dass er ganz früh mit diesen Batteriespeichern angefangen hat. Jeder dachte, was machst du da?
Vielleicht war er manchmal sogar zu früh schon mit manchen Themen,
Cool. Okay, also so bist du also als Mensch. Und jetzt ist hier so das Thema ja Komfortzone. Ich habe heute Morgen ja gesprochen mit Theo und mit Henning über die Flutkatastrophe. Der Theo auch mittendrin da und hat auch wirklich von Lebensschicksalen da erzählt. Sind Leute gestorben, Nachbarn bei ihnen und so. Und es ist immer so die Frage, was machst du jetzt mit dem, was du da gelernt hast, ne? Und wo du gesehen hast, was eigentlich möglich ist, wenn es sozusagen spitz auf Knopf alles kommt. Und und dann war immer so meine Frage hinten raus, was habt ihr denn jetzt gelernt für das normale Leben? Ne? Was Henning meint, wir haben dann die Smart Meter, die haben wir dann irgendwie in so einen Container gepackt und da abverkauft sozusagen. Das machen wir jetzt natürlich nicht mehr so. Oder war aber nicht so ganz einfach, immer festzustellen, wie kann man das übertragen, dieses Handeln und dieses Unkomplizierte, dieses Pragmatische in so einer existenziellen Situation zu übertragen, in das normale Leben wieder, wobei normal da ist, weil die nächste Krise, wir sind ja mittendrin, die ist halt nur ein bisschen weiter weg. Das war so ein bisschen das Thema. Und und jetzt ist es immer so das Thema mit dieser Komfortzone, ne? Also so, was hast du für einen Eindruck im Moment? Gehst du für dich persönlich an den Rand von Komfortzonen, jetzt bei dir selber, du bist jetzt hier auch neu gestartet, aber auch bei deinen Mitarbeitern oder bei dieser ganzen Organisation, wie schätzt du das ein? Wie ist so Stadtwerke Münster, wo stehen die da? Schon am Rand, schon so weit oder was ist da los?
Naja, also erstmal muss man sagen, das Stadtwerk Münster ist ja nicht ein Mensch, sondern es sind 1200 und da gibt es solche und solche. Ich glaube, das muss man erstmal sagen. Vielleicht erstmal zur Komfortzone. Ich finde, es ist beides wichtig. Stabilität und Ausruhen ist mal wichtig und Veränderung und die Komfortzone verlassen. Beides ist wichtig. Ja. Hat man nur immer außerhalb der Komfortzone, glaube ich, ist die Energie irgendwann alle.
Ja.
Ruht man sich nur aus, kommt man nicht weiter. Ich glaube, beides braucht es in der Balance. Ja. Und als Stadtwerk Münster würde ich jetzt mal sagen, seit 2 Jahren passiert da richtig viel. Neue Geschäftsführung, neue Strategie, kultureller Wandel, viele jüngere Leute, dass viele bestimmt schon außerhalb der Komfortzone sind. Viele sicherlich sich jetzt sehr viel wohler fühlen und innerhalb der Komfortzone und manche quasi weitermachen wie bisher. Also ich glaube, es gibt sowohl als auch.
Hast du alles auch angestoßen?
Ja, mit meinen Kollegen zusammen, richtig. Und ich glaube aber, dass Corona alle an den Rand des Energielevels gebracht haben. Ja. Ob das schon die Komfortzone verlassen ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, diese Situation ist einfach für alle sehr, sehr anstrengend. Ich glaube einfach, dass Krisen der Treiber von Veränderung sind.
Ja.
Aber wir müssen es auch nicht schönreden. Dauerhaft Krise über Jahrzehnte ist auch nicht gut. Das halten wir nicht durch. Mhm. Ich bin der Meinung, es braucht immer beides.
Ja. Man kann sich manchmal nicht so aussuchen. Ne?
Aber im Moment kann man es sich nicht aussuchen.
Wie ist das so? Was gibt es bei dir für Komfortzonen, wo du nicht so gerne hingehst? Gibt es das so?
Komfortzone. Also ich glaube, niemand mag negatives Feedback.
Ah ja.
Also ich glaube auch, wer sagt, ich liebe das, negatives Feedback zu kriegen, der trügt oder der belügt sich selbst. Und trotzdem ist negatives, konstruktives Feedback eins der größten Themen, um sich zu verändern, über sich nachzudenken, eigene Muster zu verlassen. Aber ehrlich gesagt, mögen tue ich das nicht persönlich.
Kann ich voll bestätigen.
Und trotzdem ist es ein Geschenk, was man kriegt. Aber im ersten Moment ist es erstmal so, fühlt sich erstmal komisch an. Das ist eine Komfortzone, die ich sozusagen ungern verlasse, die aber wichtig ist. Also
genau, also ich kann das bestätigen. Gestern Abend saß ich hier auch in der Runde und die haben gesagt, ja, Podcast schön und gut, aber zwei haben auch mal gesagt, ja, das da war nicht so gut. Und das, das und fanden das alles generell gut, aber da merkt man so kleine Stiche im Herz, in dem Moment, wo auch so ein Leidenschaftsthema auf dem Tisch liegt, sozusagen. So, und
ich glaube, damit ehrlich umzugehen, ist schon der erste Anfang. Trotzdem, wie gesagt, Feedback ist unfassbar wichtig, ist das, was einen voranbringt. Mhm. Aber das ist, da verlässt man eine Komfortzone. Ja. Bin ich der Meinung, ja.
Und jetzt Stadtwerke Münster, du bist jetzt hierher gekommen. Wie lange bist du jetzt hier am Start?
Seit zwei Jahren.
Seit zwei Jahren. Ja. Okay, und wie, kannst du mal beschreiben, wie das so, wie sich das so anfühlt? Man kommt jetzt da von der EWE, kennt das jetzt jahrzehntelang fast sozusagen, dann kommt man jetzt nach Münster. Wie, man wird dann ja irgendwie ausgesucht und da gibt es dieses Verfahren und man spricht auch links und rechts, aber irgendwann machst du ja dann deine Bürotür auf und so und dann sitzt du da. Wie?
Also im Endeffekt ist das das beste Beispiel, wo ich meine Komfortzone komplett verlassen habe. Ich kam aus Oldenburg, kannte da quasi fast jeden innerhalb des Konzerns EWE, kannte ich jeden und wusste, wie der Job funktioniert. Und es war die komplette Komfortzone.
Ja.
Dann nach Münster, die Stadt kannte ich ein bisschen, aber also ohne Navi keine Chance, irgendwas zu finden. Und ich kam den ersten Tag in die Firma, wusste gerade, wo mein Büro ist und dann, okay, ja, jetzt bin ich hier. Ich kenne niemanden, ich muss jeden kennenlernen, ich kenne kein Thema, kenne keine interne Vokabeln, die jede Firma eigentlich hat, kenne keine Netzwerke, kenne keine politischen Strukturen. Ich habe bei null begonnen.
Aha, okay, das
ist. Und dann sitzt du den ersten Tag am Schreibtisch und denkst, okay, dann geht's mal los.
Ja.
Also ich würde sagen, wenn das keine Komfortzone verlassen ist, was denn dann? Gut, ich konnte noch Deutsch sprechen, das war nicht Ausland, das wäre noch mal heftiger gewesen.
Ja.
Ja, und dann fuchst man sich rein, man lernt Menschen kennen, man lernt Themen kennen und ich finde, wenn man dann ein ehrliches Interesse hat, die Menschen, die Themen kennenlernen zu wollen, dann geht's relativ schnell. Und dann nach einigen Wochen kann man gut mitreden und versteht eigentlich, was zu tun ist. Nämlich, dass die Firma keine Strategie hatte, dass die Kulturen sozusagen nicht so sind, dass es ein Unternehmen ist, sondern mehrere und.
Das hast du so schnell rausgefunden?
Ja, das geht relativ schnell. Die Leute erzählen einem wenn man ehrliches Interesse hat, erzählt die einem alles.
Mhm.
Und die Mannschaft ist so schlau, dass man nur gut zuhören muss.
Ja, okay. Und deine Diagnose war, kannst du es nochmal wiederholen?
Diagnose war so unfassbar großes Potenzial in der Firma, tolle Menschen, es fehlt an einer Strategie, an einem Ziel, einer Vision.
Ja, okay.
Mhm. Also das war auf ganz kurz zusammen.
Und du hast auch Entscheidungen getroffen am Anfang, die so ein bisschen, kannst du das, das fand ich so ganz interessant jetzt oder erstaunlich.
Ja, ich habe ein, zwei Entscheidungen getroffen, die so aus meinem innersten Bauch kamen.
Ja.
Zum Beispiel bin ich gekommen und es lag ein neues Kraftwerkskonzept vor, also wir wollten ein neues Gaskraftwerk bauen und es hieß, Mensch, Herr Jozik, Sie sind jetzt gerade da, bitte unterschreiben Sie rechts.
Also ein bisschen ist alles fertig.
Ein bisschen polarisiert dargestellt. Ja. Bitte unterschreiben Sie, ist alles fertig, Sie müssen nur noch Ja sagen. Und dann habe ich gesagt, ist das schon politisch irgendwie besprochen und mit
Bürgern? Ja, alles klar.
Genau. Nee, haben wir noch nicht.
Ah, okay.
Ich so, okay. Und dann bin ich tiefer eingestiegen und war für mich klar, das passt nicht mehr in die heutige Zeit zu Münster. Mhm. Denn wenn wir einen Weg gehen müssen, ist das der klimaneutrale Weg, ist der Weg in Richtung Grün. Also habe ich irgendwann gesagt, ich stoppe das Projekt und ich möchte Alternativen hören, wie wir Wärme erzeugen können, nämlich erneuerbare Wärme.
Ja.
Und das tun wir jetzt. Tiefengeothermie, Solarthermie. Und das war eine der großen Entscheidungen, die total polarisiert hat. Da war ich gerade 18 Wochen da.
Ja.
Und da hat die Mannschaft zwei, drei Jahre vorher dran gearbeitet und das war schon polarisiert,
Und wie, was hast du da für Feedback bekommen? Oder wie, also hast du jetzt einfach, ich möchte andere Sachen hören? Und dann
Ich habe es begründet. Ich glaube, die Kommunikation der Entscheidung ist das A und O.
Mhm.
Dass ich habe offen ausgesprochen, dass ich der Meinung bin und glaube, ich habe einige jetzt enttäuscht, weil sie lange daran gearbeitet haben, dass sie Leidenschaft drin haben. Habe versucht, meine Entscheidung zu erklären, dass wir den grünen Weg gehen sollen, dass wir für Münster was machen, was nachhaltig ist. Also ich habe die Entscheidung versucht zu begründen und die Leute mitzunehmen und mich in sie reinzufühlen, dass das sie sehr wahrscheinlich schmerzt, weil sie lange daran gearbeitet haben.
Ja.
Also ich habe versucht, so offen wie möglich das anzusprechen, zu kommunizieren. Ich glaube, es ist gut gelungen und trotzdem gab es bestimmt enttäuschte Menschen. Das ist so.
Und in Richtung der Besitzer sozusagen, der Anteilseigner, wie managst du das sowas? Da hat man auch enttäuschte Menschen wahrscheinlich, aber die haben sozusagen auch noch Macht sozusagen. So,
Die waren da sogar eher diesbezüglich sehr positiv, weil sie gesagt haben, den Weg finden wir genau richtig und das wünschen wir uns auch. Insofern, das passte eher sehr Hand in Hand mit dem, was der Gesellschafter wollte.
Ja.
In der internen Mannschaft war es eher ein schwieriges Thema,
Das heißt, also wie ist jetzt heute die Strategie oder wo soll Münster hingehen?
Das ist der nächste. Also die Strategie ist ganz klar, dass wir unseren Beitrag in der Stadt leisten wollen, Münster zu einem grünen Münster zu machen.
Ist doch schon eigentlich super grün, oder?
Also politisch nichts. Ich meine, das klimaneutrale Münster.
Ja.
dass wir Münster zu einem innovativen, zu einer innovativen Stadt machen wollen. Das heißt Breitbandausbau, erneuerbare Energien, Elektromobilität, also der ganze Busverkehr auf Elektromobilität umstellen, grüne Wärme erzeugen. Das ist das, was wir, unser Beitrag für Münster machen wollen. Das passt genau zu dem klimapolitischen Ziel und ist ein Riesenwachstumspfad. Wir investieren in den nächsten 10 Jahren 500 Millionen. Also 500 unsere jetzige Millionen. Bilanzsumme verdoppeln wir.
Ja.
Und das ist eine Ambition. Ja. Und ich würde sagen, das ist auch Komfortzone verlassen.
Ja, wieso ist das?
Also, naja, eine Investition, die Bilanzsumme innerhalb von 10 Jahren zu verdoppeln, so viel Wachstum, ist jetzt eher nicht gang und gäbe in der Stadtwerkebranche.
Und ihr wisst genau, was ihr jetzt machen wollt mit dem Geld, nehme ich mal an. Habt ihr, also ich merke irgendwie so ganz viele auch noch nicht wissen, was so CO2-technisch in ihrer Stadt, in ihrem Stadtwerk los ist. Also ich bin da auch so ein bisschen unterwegs und ganz viele fangen jetzt erst an, den Footprint zu bestimmen, zu gucken, wie rechne ich eigentlich runter, wo ich hin muss und welche Maßnahmen muss ich dann wie schnell machen. Habt ihr sowas euch auch hingebaut, sozusagen, so ein Maßnahmen, so eine Roadmap?
Ja, haben wir. Wir haben das über die nächsten 10 Jahre gemacht. Wir haben aber auch insbesondere nicht nur geguckt, was muss getan werden, sondern was ist auch wirklich realistisch. Denn man kann jetzt sagen, 2023 sind wir klimaneutral, es wird nicht funktionieren. Also wir haben wirklich das mit der Mannschaft erarbeitet, was schaffen wir an Photovoltaikzubau, an Windmühlen, an Breitbandausbau und.
Und deswegen, wie weit seid ihr da? Das ist ja so ein Komfortzone-Thema. Genau. Ne? Schaffen wir jetzt 10 mehr oder 100 oder 10-mal so viel? Wie?
Ja, also zum Beispiel Photovoltaik wollen wir ver-14-fachen.
14-fachen, okay.
Ver-14-fachen.
Ja.
Breitbandausbau ist die Stadt heute mit 4% ausgebaut. Wir wollen bis 2030, also von jetzt an noch so 8,5 Jahre, 80% von Münster erschließen. Mhm. Also das 80 durch 4 kann ich jetzt mal 20 wäre der Faktor, würde ich sagen. Ja. Also das ist schon Komfort.
Und das habt ihr durchdacht. Das ist jetzt auch nicht so ich setze mir ein Ziel und setze mir dann irgendwelche Maßnahmen, sondern
das ist durchdacht.
Die Dächer gibt es auch hier.
Sozusagen. Die Dächer gibt es. Es gibt das auf Jahresscheiben hochgerechnet. Es gibt das beim Breitbandausbau auf Stadtviertel hochgerechnet. Das gibt es alles. Ja. Und der Plan steht.
Okay. Ja. Und das ist aber ja nicht nur Geld, ne? Also ihr schafft das auch mit den Leuten sozusagen, oder?
Das ist im Moment einer der großen Engpässe, das Thema Fachkräfte. Also Tiefbauunternehmen und Handwerk ist das der große Engpass.
Ja.
Das heißt, auch hier diskutieren wir, wollen wir eigene Truppen aufbauen.
Genau. Ich hatte letztens einen Podcast mit, wie heißt der? Florian Meyer-Delfo von Instellion aus Köln, die genau dieses Thema besetzen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die bauen jetzt sozusagen so Handwerker-Hubs auf sozusagen und versuchen die so, wie bei Termondo auch, die sozusagen Handwerker abzuwerben und zu sagen, hey komm, lass uns die Energiewende jetzt bauen endlich und lass uns das vielleicht auch mal ein bisschen professionelleren Strukturen machen. Wäre das auch was, wo du sagen würdest, gut, wenn ich jetzt hier keine mehr finde, dann weil das ja oft immer so ein Thema ist, das lokale Handwerk und warte mal bitte auf die und dann machst du es.
Also absolut, also mein primäres Ziel wäre erstmal das lokale Handwerk mitzunehmen. Ich sag mal, wenn die aber voll sind, weil sie so viele Aufträge haben, dann ist es auch okay, sich anderen zu bedienen oder selbst was aufzubauen. Also wäre für mich nie ein Konflikt mit dem regionalen Handwerk, weil wir verstehen uns als regionales Unternehmen, aber wir müssen gucken, dass die Strategie umgesetzt wird. Definitiv. Mhm.
Aber manche warten dann aber auch und sagen, nee, Handwerk kann nicht und dann kannst du auch nicht Stadtwerk und dann ist Ende der Diskussion. Und wenn jemand anders beauftragt, meinetwegen noch einen bundesweiten anderen, dann gibt es schon
auch Palaver. Auch ausländische Tiefbauunternehmen gibt es, ne? Also, Schon spannend. Moment, also die nächste Dekade, sage ich immer, da wird sich entscheiden, ob Deutschland die Digitalisierungswende schafft und die Klimawende schafft. Ich finde, das ist das Jahrzehnt, was das wirklich entscheidendste Jahrzehnt ist.
Ja. Und du meinst jetzt sozusagen erst von der Strategie, von der Vision, von den Euronen hast du jetzt Münster so gut hingestellt. Ja. Ihr seid auch zu zweit im
Wir sind zu zweit, ja.
Und der war ja schon da, ne? Oder?
Wir sind beide zusammengekommen. Ach so, ich im September, er im Oktober. Also wir sind zeitgleich gestartet, was toll war.
Ja.
Das heißt, beide mit einem frischen Blick von außen, zusammen Team Spirit und zusammen haben wir es gemacht.
Aber das ist natürlich sehr cool, wenn sozusagen an der Spitze jetzt das so kommt. Und ihr kanntet euch vorher und war das irgendwie so ein Duo? Nee, ihr seid jetzt sozusagen, war das auch ein Komfortzone-Thema oder sagst du, nee, alles cool
von Anfang an? Also wir verstehen uns zum Glück super, aber das war natürlich am Anfang, das ist so, als wenn man verheiratet wird, man kennt seinen Partner vorher nicht und auf der Hochzeit sieht man das erstmal seinen Partner.
Ja,
das Schöne war,
kann ich ihn lieben?
Das Schöne ist, dass wir nicht nur die gleiche Frisur haben, sondern dass wir uns auch wirklich super verstehen. Also ein ganz tolles Vertrauensverhältnis und das macht richtig Spaß.
Und wurde ihr auch ausgesucht, weil hier ein Neustart gewollt wurde? Ja, das ist Ja. Wir hatten ja auch mal gesprochen über den Bernd Reichelt in Menden, der auch ja. so eine schillernde Persönlichkeit ja, genau. ist und sich ganz zurücknimmt. Und
den ich leider persönlich noch nicht kenne, aber genau, viel gehört habe.
Ja. Ja. Und der sagt aber, solche Leute werden ganz wenig gesucht. Auch ganz wenige Personalberater sagen, wir brauchen solche Leute, die sozusagen sich auch, ja. Schade. Ich denke, da muss sich auch irgendwie viel ändern, auch sozusagen dann in den Gremien sozusagen darüber. Mhm. Aber jetzt nochmal vielleicht in die Mannschaft rein. Ich weiß, Kultur ist auch so ein Thema bei dir, hast du eben angesprochen. Ne? Wie machst du das mit den ganzen Menschen jetzt? Habt ihr da ein riesen Kulturprogramm aufgelegt?
Ja, das, also sowohl als auch. Also ich finde, Kultur findet in jedem Gespräch ist Kultur. Also in der Art und Weise, wie wir Corona managen, wie wir mit den Mitarbeitern kommunizieren, in jedem Termin, wo wir als Führungskräfte, weil alles ist Kultur, auch das ist irgendwie Kultur. Ja. Das heißt eigentlich, nee, nicht eigentlich, also wir als Führungskräfte sind immer Vorbild. Und wir können es positiv nutzen, um die Kultur positiv zu beeinflussen, aber wenn wir uns nicht im Griff haben, auch negativ.
Ja.
Das heißt, neben Kulturprogrammen, wo man dann Workshops macht und mit den Mitarbeitern arbeitet, ist es viel wichtiger, es vorzuleben. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich A sage, muss ich auch A liefern. Und wenn ich A sage, aber B liefere, dann bin ich unglaubwürdig als Führungskraft. Das heißt, ich achte ganz stark darauf, Walk the Talk zu machen und das vorzuleben, was ich verspreche.
Okay.
Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Der Ingo hat mir gerade ein Zeichen gegeben. Da gibt es eine Frage. Ist sie aus dem Chat eigentlich? Oder,
ja. Es ist eine Frage gekommen aus dem Chat. Die passt super gerade in die Diskussion herein. Einmal in die Historie zurück aus der Diskussion, wo kommt Sebastian her?
Ja.
Und dann jetzt in die Ist-Situation. Und so wie ich das gerade mitkriege, müsste man die Frage eigentlich dreiteilen. Dass man sagt, wie ist die... der Vergleich zu der Kultur der Stadtwerke Münster zu der Zeit, zu der du dahin gekommen bist und was ändert sich? Also ich will es jetzt nicht zu komplex machen, aber eigentlich ist das so eine dreiteilige Frage. Ja.
Fangen wir an bei der Kultur, bei der EWE. Ich meine, Riesenladen.
Also ich wollte sagen, es gibt nicht die eine EWE-Kultur. Also um EWE zu verstehen, es gibt eine Netzgesellschaft, eine Vertriebsgesellschaft, eine Telekommunikationsgesellschaft, also ein großer, also ein Konzern. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Kulturen. Ich sag mal, Oldenburg und Münster sind von den Menschen her nicht so unterschiedlich. Also auch da gibt es unfassbar tolle Menschen, mit denen ich immer noch tollen Kontakt habe. Da gibt es viel, viel Leidenschaft für diese Firma. Ist auch eine regionale Firma, wenn man so will. Jetzt kommt das aber es ist halt schon ein Konzern. Also es hat langsame Strukturen, größere Hierarchien. Es ist kein Mittelstand und das spürt man.
Bist du ein Konzernspieler gewesen? Wusstest du die Agenda da einspielen,
ich mit
dem sprechen abends am Parkplatz?
Ich bin da groß geworden. Also ich bin da sozialisiert worden. Ja. Natürlich habe ich den Konzern zum Schluss sehr gut verstanden und habe das gespielt. In Münster ist Mittelstand.
Ja.
Und ich sage ganz ehrlich, Mittelstand ist genial. Mittelstand ist toll, Mittelstand ist schneller, du bist näher an den Menschen. Ich will auch gar nicht sagen, was ist schöner, aber du hast den Unterschied Konzern zum Mittelstand. Und ich finde es toll, beides erlebt zu haben, weil ich möchte keine Seite missen, keine Erfahrung missen, weil ich aus beiden ganz, ganz viel gelernt habe. Mittelstand ist definitiv schneller, agiler und familiärer.
Ja. Hier beim Thema Kultur ist ja auch so, man sagt ja immer, Kultur entsteht.
Ja.
Sozusagen, die kannst du jetzt nicht bauen irgendwie, sondern du musst an den Strukturen sägen. So Corona ändert ganz viele Strukturen und du siehst, wie Kultur entsteht, rumflattert, in verschiedene Richtungen geht, wo du dann formen kannst, wie irgendwie an so einem Hefeklopf klopfs. Was für Strukturen hast du dann verändert, sozusagen hier auch in Münster? Also gibt es da andere Hierarchien, andere Entscheidungswege, andere...
ich würde erstmal widersprechen, dass Kultur nicht durch Struktur verändert wird. Also ich habe ein paar Strukturen verändert, den Vertrieb zusammengelegt und ein paar Gruppen verändert. Das würde ich aber sagen, das hat mit der Kultur erstmal wenig gemacht. Was ändert ist, wie spricht man miteinander, wie gibt man Feedback, was für Kommunikation hat man? Also erzählt die Geschäftsführung auch, wie eine Aufsichtsratssitzung mal war der Mannschaft oder erzählt sie regelmäßig, was in der Geschäftsführerrunde besprochen wurde, ist, also wie transparent sind wir? Wie agieren wir? Darf man einen Fehler machen oder kriegt man gleich einen Kopf übergebraten? Ich glaube, das ist Kultur. Und ich sage ganz ehrlich, Kultur wird am meisten von den Führungskräften geprägt.
Aber es gibt ja diese agilen Kulturen, gleich kommt noch eine coole Frage, wo diese Führungskraft irgendwie so ein bisschen eliminiert wird, wo du sagst, nee, das geht alles in die Teams und die Führungskräfte sind sozusagen auf der Bühne und müssen sich irgendwas was Neues suchen. Bei dir hört sich das jetzt eher so an, die müssen jetzt ein bisschen anders sprechen und ein bisschen deswegen falsch verstanden sicher, aber...
Falsch verstanden, aber die Rolle der Führungskraft ändert sich. Früher war eine Führungskraft der Entscheider.
Genau.
Wollte sie auch sein. Heute ist eine moderne Führungskraft von heute ist der Coach, der Impulse gibt, der Feedback gibt, der auch sagt, ja. Mensch, hier hätte ich ein paar Impulse für dich. Das ist die Führungskraft von morgen. Und klar, natürlich, das Verhalten verändert die Kulturen. Ja. Aber Strukturen, finde ich, machen am wenigsten mit der Kultur. Echt? Du kannst, okay. du kannst ein Unternehmen so und so führen mit der gleichen Kultur. Die Frage ist.
Also die gleiche, du meinst, du kannst die gleiche Pyramide quasi im Wasserfall führen als auch im Agilen?
Naja, du hast jetzt zwei komplette, Extrempole genommen. Aber sag mal so, wenn du als Geschäftsführer kommst und du sagst, du veränderst ein paar Strukturen.
Ja.
So im normalen Maße, dann änderst du nicht die Kultur damit massiv.
Das nee, aber wenn du Leuten sagst, das ist jetzt nicht mehr dein Eckbüro, du bist jetzt normales Teammitglied und hast die Rolle wie die anderen Teams, hast jetzt keine Entscheidungs-, sozusagen, keinen Durchgriff mehr.
Ja, Entscheidungswege so. Ändern die Kultur
dann massiv. Genau, das ist für mich auch ein strukturelles.
Okay, gut. Ja, genau. Ja, dann würde ich dir dazu stimmen.
Und arbeitet ihr an diesem Entscheidungswegen zum Beispiel?
Also wir arbeiten zum Beispiel teilweise in agilen Strukturen. Jetzt kommt aber das große Aber.
Ja.
Wir müssen wir alle müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht so tun, als sei agile Arbeitsform für alle das Richtige.
Ja.
Es gibt Teams im Innovationsbereich, die müssen agil arbeiten. Ja. Die machen das super, die haben einen ganz anderen Spirit. Aber ich sag mal, ein Monteur im Netzbereich, der soll ganz normal weiterarbeiten wie bisher. Da geht es um Netzstabilität, um Sicherheit im Kraftwerksbereich. Da möchte ich nicht zwingend agil arbeiten. Da geht es um Arbeitsschutz. Wenn irgendwas passiert, ist ein Mensch tot. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht polarisieren in unserer Sprache. Mhm. Dass, ich sag mal, Leute, die klassisch arbeiten, oldschool sind und von gestern sind und die agil arbeiten, die tollen sind.
Das stimmt.
Sag mal, wir beide haben jetzt weiße Turnschuhe an, aber jemand, der eine Krawatte noch trägt und schwarze Schuhe, ist genauso wertvoll. Und ich finde, das ist eine Haltung, die wir als Führungskräfte haben müssen. Ansonsten polarisieren wir auch die Firma und die Mitarbeiter, und das möchte ich gar nicht. Ich möchte alle mitnehmen. 1200 Menschen. Mhm. Und nicht nur die sie zufällig solche Schuhe tragen wie ich. Und ich finde, das ist eine große, große Gefahr. Deswegen ist mir das Thema Wertschätzung und Wertschätzung so wichtig, beide Welten verstehen zu wollen und alle mitzunehmen. Und das es ist nicht entweder oder. Für mich ist es immer ein sowohl als auch.
Genau, aber früher hat man aber auch nicht gesagt, vielleicht wollen gar nicht alle hierarchisch arbeiten. Es müssen auch mal welche, also ne, gerade in dem Moment, wo es auf agil geht, das kann doch gar nicht überall sein. Früher 300 Jahre Hierarchie, hat auch keiner gefragt, sag mal, wollen das eigentlich alle? Natürlich wollen die das, ist ja so.
Ja, das hast du recht.
Grünkohl mit Pinkel oder Mettenten?
Also da ich aus Walsrode komme, ist ja mein Ursprung, und Dorfkind, ist es Mettende.
Mettende, das sind diese noch recht so weichen Teile.
Nee, Mettende ist eigentlich so eine richtige Wurst, die auch richtig schön salzig ist, die man auch schneidet. Und Pinkel ist ja das, was man eher in der Bremer Richtung isst und Oldenburg. Also da ich in Walsrode geboren bin, Mettende definitiv.
Und Grünkohl jetzt mit Süßkartoffeln oder wie ist das, so Süßkartoffel-Ding mit Zucker
Grünkohl
drauf?
Grünkohl mit richtigen Kartoffeln, mit ganz normalen, richtigen Kartoffeln.
Ich finde beides ganz cool.
Ja? Okay. Und dann Senf natürlich.
In sicherlich, rein. Düsseldorfer Senf, ne? Sehr super scharf. Ja, wer hilft euch denn dabei oder wie holt ihr euch Hilfe von außen für diesen ganzen Prozess? Irgendwie habt ihr da, also ich frage das deswegen, weil wir mit 20 Leuten gefühlt seit 3-4 Jahren Coaches brauchen, die uns immer wieder sagen, hey, wir haben doch dieses Rollenverständnis ausgeprägt und ihr macht jetzt wieder Taktik-Meeting oder dies Meeting und wieder folgende Sachen nicht gemacht. Mhm. Und wo ich denke, okay, 20 Leute, schon 3 Jahre relativ engagiert dabei. Wie schafft man das mit 1200, auch andere Rituale einzuführen?
Wir setzen ganz stark auf die Mannschaft. Das heißt, wir haben eine Kulturinitiative gegründet, die nennt sich Wir-Werke.
Ja,
okay. Das Wir steht deswegen, weil einer unserer strategischen Kultursätze ist, wir gewinnen gemeinsam. Ja. Um deutlich zu machen, wir sind nicht 5 Firmen, sondern wir sind eine Firma, ob wir im Busverkehr arbeiten oder im Vertrieb. Mhm. Wir sind alle wir sind die Stadtwerke-Familie.
Ja.
Deswegen gibt es die Wir-Werke und dann ist übergreifend über die gesamte Firma gab es so Multiplikatoren, die zusammen ein Führungsversprechen erarbeitet haben. Wie wollen sie geführt werden?
Und was kam dabei raus?
Da sind wir gerade dabei, das zu schärfen. Und es kommt ganz klar raus, Vertrauen muss geschenkt werden. Es soll mehr Eigeninitiative, mehr Eigenverantwortung übernommen werden. Wertschätzung, Feedback, Kultur, diese Klassiker kommen raus. Aber es ist nicht von der Agentur entworfen oder von uns im Top-Management, sondern über verschiedenste Formate aus der Mannschaft gekommen. Und jetzt ist es das Interessante, das heißt auch nicht zufällig versprechen, weil eine Führungskraft verspricht dann, okay, so führe ich zukünftig und gleichzeitig der Mitarbeiter muss ja auch was geben, weil es ist immer zusammen, Führungskraft und Mitarbeiter und so arbeiten wir gerade, wir haben sehr, sehr viel alleine gemacht, Wir haben höchstens mal ein paar agile Coaches eingeladen, ja, und sozusagen Workshops gemietet oder moderieren, ja, lassen. Aber ansonsten sehr, sehr fast, mhm, alles alleine gemacht.
Ich finde immer so lustig diesen wörtlichen Widerspruch auch zwischen, ja, wir sind hier Führungskräfte und Mitarbeiter, wo ich denke, sind doch erstmal alles Mitarbeiter, diese geile alles Trennung. Genau, und jeder kann ja in unterschiedlichen, ja, Situationen in Führung gehen, ja, sozusagen, und andere dazu motivieren, auch ohne qua Hierarchie, folgt mir doch jetzt mal. Mhm. Ne? Das ist, ja, immer so meine Idealvorstellung, ja, also, ohne Kästchen das so. Denken, dass man da auf diesen Weg dann kommt.
Aber es ist gerade auch spannend, also wir reden ja seit Jahren auch in der Branche schon über Eigenverantwortung, agile, ja, Methoden, Führungskraft ist eher Coach und was ich auch gerade gesagt habe, ja, jetzt kommt aber die Corona-Krise.
Ja.
Und in der Krise...
Der Kapitän wieder an Bord.
Ne? In der Krise, ja, ist es halt, da brauchst du einen Kapitän auf, ja, der Brücke, der entscheidet links oder rechts, auch wenn, ja, er es nicht weiß. Also ich, ja, finde das ist spannend. Ja. In den letzten, mhm, 2 Jahren haben wir ganz viel Eigenverantwortung gehabt, ja, aber dann auch wieder Phasen, wo es ganz klare, also Klarheit gibt, dass, ja, jetzt entschieden werden muss, dass wir Krise haben. Das, ja, ist ganz spannend, finde ich, beides zu beobachten, so situativ, was braucht es gerade in dem, ja, Kontext.
Ja, das ist ja bei das diesen Führungsmodellen, gibt es so situative
Geschichten. Und hierarchisch heißt übrigens nicht per order dem Mufti.
Ja.
Und das heißt nicht wie in der Bundeswehr, aber trotzdem Klarheit, es muss auch entschieden werden von oben.
Dann, ne? Ja. Was ist denn dein Team sozusagen? Was ist dein agiles Führungsteam? Wie viele Menschen gibt es da eigentlich? Also es gibt euch beide sozusagen?
Genau, es gibt uns beide, dann Assistenten und eine Referentin, die ich habe. Das ist das engste Team quasi, was die zusammenarbeiten. Ja. Und dann habe ich Bereichsleiter, nennt sich die Ebene unterhalb der Geschäftsführung,
ja,
die Bereiche Erzeugung, Netze, Vertrieb und Co. verantworten.
Und wie arbeitet ihr auch ein bisschen anders als meinetwegen im Bundeskanzleramt, wo die dann alle zusammenkommen, irgendwie ihre alles also, läuft, Meldung also, ab, oder gibt es auch mehr so, sag ich mal, setzt ihr euch auch Ziele, macht ihr auch Sprints vielleicht oder sagt,
also mit der Geschäftsführung nicht, es läuft, nee, wie folgt, ich hab die Verantwortung für das Geschäft Netz, das Geschäft Vertrieb,
ja,
das Geschäft Erzeugen, komplett auf die Bereichsleiter delegiert.
Ja.
Das heißt, die verantworten wie ein Unternehmen im Unternehmen den, ja, Bereich Vertrieb mit Profit and Loss, ja, Mitarbeiterverantwortung, Zufriedenheit, strategische Ziele. Also komplett, als sei es ein eigener Unternehmer, mhm, der Mann, der sozusagen Vertrieb verantwortet oder die Frau. Und damit gebe ich maximale Freiheit im Rahmen der gesteckten Ziele, nämlich Finanzziel und strategische Ziel, komplett alleine, mhm, agieren zu können. Er ist Unternehmer im Unternehmen. Und diese Philosophie, er sorgt dafür, dass quasi mein Kollege und ich relativ viel Freiheit haben, strategisch und innovativ denken zu können, mhm, und sehr viel auf Kultur verwenden zu können. Und das ist damit, ja, delegiere ich Verantwortung weiter und dann wird sehr, sehr viel darunter agil gearbeitet. Ja.
Coole Frage hier. Was bedeutet die Komfortzone verlassen für die Kunden? Auch Verzicht, ne? Das ist halt auch diese,
oh, ja,
das ist Verzichtsdebatte. Willst du was dazu sagen, Ingo?
Ja, genau. Ja, kurz die Frage, die gerade im Chat gekommen, ja, ist, noch ein kleines bisschen erläutern.
Ja.
Wir haben heute Morgen sehr, sehr plakativ über die Rahmenbedingungen der Überschwemmung geredet,
ja,
dann haben wir gesagt, na, die Klimakatastrophe sieht man nicht, spürt man nicht so richtig, ne? Und wenn, dann will man es nicht wahrhaben und verschiebt es eigentlich. Und wir haben eben auch gesagt, dass die Energieversorger, die Stadtwerke eine ganz starke Rolle haben, eine führende Rolle. Und da kommt jetzt eben die Frage halt, na, was bedeutet das eben, wenn wir vorangehen, ja, wo verlassen eigentlich Energieversorger die Komfortzone, rauf vom Sofa. Ich will jetzt nicht, dass sie aufsteht. Und, ja. Aber genau, wo? Und dann kommt eben noch die Frage halt, wie weit muss man gehen? Muss man vielleicht auch bestimmt auf bestimmte Dinge dann verzichten? Ob es jetzt Kunden sind oder etwas anderes?
Ja. Gute Frage. Was meinst du dazu?
Also ich hatte neulich eine ganz interessante Diskussion zum Thema, schaffen wir als Welt oder Deutschland oder als Münster, ja, von mir aus auch das Thema Klimaneutralität oder die Gradziele. Und da kam ganz klar raus, wir werden es nicht über effiziente, also erneuerbare Energien schaffen, effizientere Produktion. Es wird nur funktionieren, wenn auch noch dazu kommt Verzicht.
Genau.
Ganz klare, mhm, These hat dieser Professor, ja, in den Raum gestellt. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, also schaffen wir es dann?
Mhm.
Und er sagte, wenn Verzicht das Entscheidende nachher ist, nein. Und ich will ja erstmal gar nicht sagen, also es sind jetzt Thesen, die man in den Raum werfen kann. Ich glaube nur, wenn man sie jetzt persönlich in sein Umfeld guckt, bei kleinsten Sachen, welche Widerstände kommen, also 130 km/h auf der Autobahn, ist, mhm, eine Diskussion, was CO2, ja, mindert, gibt es schon Aufschreie. Jeder könnte bei sich einen dickeren Pullover zu Hause anziehen, 1 Grad, mhm, kälter machen in der Wohnung, 6 Grad, ja, 6% werden gespart. Tun wir das alle? Nee. Und das, obwohl die Energiepreise ja immer am Steigen, ja, sind. Vielleicht ist Energiepreis sogar noch zu günstig. Also ich glaube, wir sind noch voll in der Komfortzone drin.
Aber
Wer ist denn schon dabei zu verzichten?
Ja,
ich
genau.
Sehe es nicht.
Ich brauche da auch, nicht. Also. Nee, ich wünsche mir dann wirklich jemand, der sagt, hier ist 130 und jetzt könnt ihr schimpfen und jetzt ziehe es jetzt einfach durch und muss dann nicht auch so ein Stadtwerk, also auch diese Gaspreiserhöhung oder diese CO2-Steuer, die dann kommt. Na, viele versuchen das dann irgendwie so zu vermeimeln, irgendwie, dass das dann doch billiger wird und links, rechts ein bisschen verschieden. Trauen sich auch nicht ranzugehen. Das ist eine gute Sache, es sind gute Signale und das wird deshalb mal teurer für euch. Ja. Und muss nicht auch dann so ein Stadtwerk auch so ein bisschen Aktivist sein in seiner Stadt und sagen, ja, ihr werdet das alles scheiße finden, ihr werdet mich jetzt auch hassen, aber ich gehe jetzt diesen Weg, so wie...
Also ein Stück weit haben wir das gerade gemacht. Wir haben nämlich unsere gesamte Stromprodukte grün gestellt und haben gesagt, lieber Kunde, ab Januar, egal welches Produkt du kaufst im Strombereich, ist alles grün.
Ja.
Du kannst keinen billig Graustrom mehr kaufen, das ist halt unsere Strategie. Wir wollen nachhaltig sein, wir wollen ein grünes Unternehmen sein und es gibt nur noch den Grünstrom. Ja. Entweder du möchtest ihn oder... Dann halt nicht. Das ist schon etwas, wo man dem Kunden etwas, ich sag mal, ein Stück weit vorschreibt. Aber
war das jetzt so unangenehm? Dann sagst du, hey, grau-grün. Wenn du jetzt sagst, kostet 3 Euro. Also,
ja, es kostet da. Also ein bisschen Also wir konnten zwar mit einer Preissenkung kombinieren, aber der Anteil Strom ist natürlich ein bisschen teurer geworden.
Ja.
CO2 ist ganz klar, alles, was an CO2 kosten ist, geben wir weiter. Das können wir, also auf dem Geld können wir gar nicht sitzen bleiben. Und trotzdem sorgt das doch alles nicht dafür, dass der Verbrauch sinkt. Also wir sehen das doch, der Stromverbrauch eines Kunden sinkt nicht, er steigt sogar durch den dritten und vierten Fernseher und jetzt auch noch Homeoffice ist auch noch ein Thema. Der Verbrauch sinkt nicht. Deswegen meine These, ich mag falsch liegen, wir sind noch lange nicht dabei, dass wir verzichten und dass wir die Komfortzone als Kunden, Bürger verlassen haben.
Vielleicht muss man ja auch ganz anderes Narrativ wählen, das sagen ja auch viele. Hört doch mal an mit dieser Verzichtsdebatte, weil es ist halt schon cool, wenn ich laufe in Köln im Blücherpark, daneben ist die A57. Wenn da irgendwie nichts mehr ist oder ich da nichts mehr höre, das ist ja null Verzicht.
Ja.
Und Verzicht wird ja oft immer nur genommen für etwas, was anders ist als Verzichte auf den Status quo, egal wie scheiße er ist sozusagen. Stadt Münster möchte 2050 klimaneutral werden. Welchen Einfluss haben die Stadtwerke Münster? Ja. Alles, oder?
Naja, 2030 steht da, müsste da sogar stehen. Ja, also da steht ja 2050, aber die Stadt Münster hat sich 2030 klimaneutral als erste Stadt das Ziel gesetzt. Und natürlich spielen wir einen Riesenbeitrag. Also wir haben die Aufgabe, wie wird die Wärme grün? Wie schaffen wir es, in erneuerbare Energien auszubauen? Wie schaffen wir es, die Verwaltungsgebäude sozusagen mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Also wir spielen einen großen, großen Anteil. Das Thema ÖPNV, wie schaffen wir es, die gesamte also Busflotte auf Elektromobilität umzustellen?
Ja.
Das geht Hand in Hand mit unserer Strategie und wir sind einer der großen Player natürlich dabei,
ja.
Spannend, deswegen, da ist viel Dampf gerade.
Ja.
Ich sag mal so, wenn wir nachher 2032 schaffen oder 35, auch gut, aber ich glaube, ein ambitioniertes Ziel zu setzen, ist erstmal gut.
Aber es hört sich so einfach an, wir haben es umgestellt, das Geld ist da, Leute, ein Problem noch, aber...
Das Geld ist nicht da.
Also, es ist ein Ausgabenplan, der erwirtschaftet wird?
Wir werden unsere Eigenkapitalquote schon an den Rande der 30% kriegen. Das heißt, wir müssen uns auch über alternative Finanzierungskonzepte Gedanken machen.
Ja.
Wir müssen gucken, wie kann man auch Bürgerbeteiligungsmodelle machen, um nicht alles selbst finanzieren zu müssen. Also das ist kein Selbstgänger.
Ja.
Das klingt jetzt so einfach.
Ja.
Ich meine, das klingt jetzt so einfach, weil ich das so einfach erzähle. Aber dahinter ist eine große Komplexität von Fachkräftemangel, Eigenkapitalquote bis hin zu was schaffe ich in welchem Jahr. Aber wir haben einen klaren Plan und ich sage auch ganz ehrlich meinem Kollegen, daran werden wir uns messen lassen. Und mein Kollege hat einen schönen Spruch, der sagt, man muss auch mal 130% fordern, um 100% zu kriegen.
Genau, 1000 denken damit.
Wenn ich nur 70% fordere, da kann ich mich beschweren, dass ich bei 50% lande. Ja. Das ist ein bisschen das Prinzip.
Ja, genau. So ein bisschen überreizen, damit man dann überhaupt da ist.
Aber sozusagen. Realistisch überreizen. Ja. Sonst sagen alle, okay, das ist völlig
banal. Wie heißt dein Kollege eigentlich?
Frank Gefgen heißt er.
Okay. Viele Grüße an ihn.
Ja.
Okay, wir haben noch ein paar Minuten, also vielleicht, ich versuche nochmal rauszufinden, was dich so antreibt, ganz im Innersten. Ist das so, hast du einfach Bock auf Menschen auf so einer Reise zu begleiten sozusagen oder ist es dann doch eher das Klima oder was, dass du einen Beitrag leistest, was bockt dich jeden Morgen
da? Was mich ganz persönlich antreibt?
Ja.
Was mich ganz persönlich antreibt, ist es, Fußstapfen zu hinterlassen.
Große, klar, so
eben. Das ist Hauptsache, egal, Fußstapfen und Fußstapfen bei Menschen. Also mich hat es immer gereizt, Kulturen zu verändern und zu sehen, wie sich Menschen, meistens ja die in meinem Umfeld, entwickeln. Also wie zum Beispiel ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, eine tolle Führungskraft geworden ist und so führt, wie ich mir das auch vorstelle. Da habe ich ganz, ganz viel Spaß zu sehen, wie sich Menschen entwickeln, wie ich Kulturen prägen kann, wie ich Kulturen verbessern kann, sodass alle sich wohler fühlen und mehr Spaß im Leben und im Job haben. Das ist das, wo ich nachzehre. Und das ist das, was ich eigentlich, warum ich immer den Job machen wollte und meinen Job liebe. Und im Endeffekt ist es Fußstapfen zu hinterlassen. Aber im persönlichen, kulturellen Bereich.
Ja. Dieses Buch, kennst du das Joy einfach so, was auch über Arbeitsfälle. Das ist so das Stichwort, was bei dir einfällt.
Ja.
Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Was ich gerade lerne? Ich lerne gerade Ukulele, aber ich glaube, das meinst du. Ach,
nee.
Du also willst also ich spiele Gitarre und lerne jetzt gerade Ukulele. Und das ist ganz anders, weil die Griffe komplett anders sind.
Ja, aber es ist auch viel kleiner und so Stefan Raab-mäßig.
So Hawaii, genau. Ja. So Hawaii. Und das lerne ich gerade. Ich weiß aber nicht, ob du das meinst.
So. Ja, das ist auch cool. Aber gibt es im Job auch irgendwas, wo du merkst, das ist jetzt ein Issue, wo ich sage, da...
Also, um ehrlich zu sein, ich lerne jeden Tag.
Ja.
Ich lerne gerade in der Corona-Krise unfassbar viel über Gruppendynamik, Systemtheorie, über wie Menschen in Krisen und wenn der Energielevel weniger ist, agieren, reagieren. Also ich lerne quasi jeden Tag.
Ja.
Es gibt jetzt methodisch gerade nichts, was ich lerne, dass ich sage, oh, ich habe mir jetzt ein Buch gekauft zu agilen Methoden, aber ich lerne quasi jeden Tag.
Ja. Okay. Vorletzte Frage. Was denken andere vielleicht über dich, was gar nicht so stimmt? Gibt's da?
Ja, das ist das.
Also wie kommst du so an und was kriegst du da zurück und wo du denkst, oh.
Zwei Sachen. Das eine ist, du hast ja gesagt, ich bin so ein Pausenclown. Das
war
schon mal erste
Fehleinschätzung.
Es gibt, aber jetzt das, was mir relativ häufig entgegentritt. Es gibt ja so Persönlichkeitsprofile. Ist jemand introvertiert, extrovertiert?
Ja, du bist extrovertiert, oder?
So, danke. Das ist nämlich das, was der absolute Fehler ist. Ich werde immer beschrieben als extrovertiert, weil ich auf einer Bühne reden kann.
Ja.
Aber extrovertiert bedeutet, dass ich meine Energie ziehe, mit vielen Menschen zusammen zu sein.
Ja.
Ich bin introvertiert. Ich bin total introvertiert, das heißt, wenn ich irgendwie ein Thema, ein Problem habe, dann ziehe ich mich zurück, denke drüber nach, grübel nach und kriege die Lösung aus mir heraus.
Ja.
Und immer dann, wenn ich irgendwie sage, oh, ich bin müde, mein Energielevel ist nicht mehr hoch, dann ziehe ich mich zurück, lese ein Buch, bin für mich alleine.
Mhm.
Das ist typisch für introvertiert. Ich bin definitiv introvertiert und alle sagen...
Kein Pausenclown, nicht extrovertiert.
Und alle sagen, der ist ja so ein Extrovertierter, bin ich nicht.
Okay.
Und dieses Vorurteil, ich werde diesbezüglich immer falsch eingeschätzt,
Ja.
Siehst du hast auch gerade gesagt.
Ja, ich habe es auch. So. Ich bin auch, vielleicht ist auch was dran. Gibt es da so Leute, wo du hinguckst, die du irgendwie cool findest in der Branche, was, wenn du grübelst, vielleicht Leute, die dich inspirieren?
Oh, eine ganze Menge inspirieren mich.
Ja.
Mich inspiriert in der Energiebranche Birnbaum.
Von Birnbaum, E.ON. Der Leo,
der da irgendwo inspiriert mich.
Mich hat er gar nicht. Letztens hing der da irgendwo im Fels, mega kurz vorm Sterben quasi für Leute, die nicht Alpinisten sind, und sagt, so, man muss auch mal ein bisschen Gas geben, so nach dem Motto, wo ich dachte, oh, immer so Power People.
Aber es gibt hochintelligente Menschen, und Birnbaum gehört für mich dazu, zu den wirklichen Brains.
Ja.
Ansonsten hat mich wirklich sehr inspiriert mein ehemaliger Chef Dr. Brinker.
Ja. Hast du noch Kontakt zu dem
eigentlich? Ja, habe ich noch Kontakt zu ihm. Und es gibt viele tolle Persönlichkeiten. Aber es gibt nicht so einen, wo ich sage, genau so möchte ich sein, sondern ich gucke mir von jedem, zum Beispiel auch von dir jetzt heute was ab. Ich werde jetzt quasi täglich von Menschen inspiriert und gucke mir Puzzlestücke mal. Es gibt aber nicht den einen, wo ich sage, der ist es. Und wenn, dann wäre es Barack Obama für mich.
Ja. Cool.
Ja.
Ich glaube, wir sind durch. Bei dir ist es immer so, du redest und ich denke immer, da ist noch ganz viel mehr, aber dann hörst du auf aber...
Man muss auch mal Sachen stehen
lassen. Ja, man muss auch einfach mal...
Also ich glaube, wir können noch anderthalb Stunden weiterreden, aber ich finde, manchmal muss man auch mal einen Punkt machen.
Ja, nee, absolut. Auch gut für so einen Moderator, dass man auch mal einen Punkt drin hat. Das klingelt auch mein Telefon, super eingestellt. Ja. Ich danke dir, dass du dich diesen Fragen so gestellt hast, auch so aus der Lameng. Und
hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. So. Ein weiterer toller Stadtwerke Geschäftsführer ist im Utility 4.0 Kasten. Wie hat euch die Folge gefallen? Was denkt ihr über Sebastian? Kann er vielleicht Teil sein eines neuen Rollenbildes von Stadtwerke GeschäftsführerInnen? Sagt doch mal. Mich würde sehr interessieren. Genauso wie mich interessieren würde, wie ihr das seht. Die Folge war jetzt ein bisschen kürzer. Zur letzten Folge, die auch kürzer war, habe ich positives Feedback bekommen. Einfach weil sie schneller zu hören war als die üblichen Folgen, die ich so mache, die ja doch gerne mal über eine Stunde gehen. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so seht. Sollte ich vielleicht insgesamt kürzer werden oder nur für bestimmte Folgen? Lasst doch mal ein Feedback da, egal über welchen Kanal. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.
Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.